ARD.
SWR Kultur. Forum. Mit Marion Theis und unser Thema heißt heute Abstellgleis oder Endspurt. Wie viel Macht haben Senioren? Rentnerrepublik Deutschland. Knapp ein Drittel der Bevölkerung hat die 60 überschritten. Jede zweite Person ist älter als 45, Tendenz steigend. Damit gewinnen Seniorinnen und Senioren an Einfluss. Allerdings fühlen sich viele Ältere übergangen oder abgewertet. Die Zahl der Beschwerden über Altersdiskriminierung nimmt zu, beispielsweise bei der Arbeit im Gesundheitsbereich oder beim Thema Digitalisierung. Wie groß ist das Problem und wie viel Gewicht haben ältere Menschen wirklich? Darüber rede ich heute mit dem Soziologen Dr. Frank Berner vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Er ist außerdem Leiter der Geschäftsstelle für die Altersberichte der Bundesregierung. Mit Jens-Peter Kruse, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation BAGSO. Er ist Pädagoge und kommt aus der evangelischen Erwachsenenbildung. Und mit Elke Schilling, sie ist Gründerin und Vorsitzende von Silbernetz e.V. Das ist ein bundesweites Hilfs- und Gesprächsangebot für ältere Menschen. Frau Schilling, Sie sind Jahrgang 1944. Wann haben Sie sich zum ersten Mal gedacht, Mensch, ich bin ja alt?
Ach, wissen Sie, das hat immer diesen negativen Touch. Ich bin ja alt. Ich bin in die Rente gekommen mit dem Regelrentenalter von 65. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich in dem Stadium alt. Lass mich gucken, was ich daraus machen kann. Mhm. Und dann habe ich losgelegt.
Ah ja, also hat keine Rolle dabei gespielt, was möglicherweise andere über Sie denken?
Nee, das ist mir relativ unwichtig.
Mhm. Im aktuellen Altersbericht der Bundesregierung steht, dass die Beschwerden wegen Altersdiskriminierung um 70% gestiegen sind. Es geht um das Jahr 2023. Herr Kruse, haben Sie sich schon mal wegen Ihres Alters unfair behandelt gefühlt?
Nein, ich glaube, ich gehöre zu den privilegierten Alten, die eine Aufgabe haben, die eine Wertschätzung in dieser Tätigkeit empfinden und denen es Spaß macht, noch Bedeutung zu haben.
Also, dann ist das vielleicht gar kein großes Thema, Altersdiskriminierung für Ältere?
Doch, es ist ein großes Thema. Sie müssen allerdings bei den Zahlen berücksichtigen, es geht ja um die Diskriminierung aufgrund des Lebensalters. Wenn Sie sich die Zahlen genauer angucken, sehen Sie, dass jüngere und mittlere Altersgruppen sich stärker diskriminiert fühlen als Ältere. Das sagt aber über die Diskriminierung Älterer noch relativ wenig aus, weil Ältere sich häufig mit der Rolle, die ihnen zugeschrieben wird, zufrieden geben. Das heißt, sie haben die Altersbilder, die Grund für eine Diskriminierung sind, zum Teil verinnerlicht. Oder sie distanzieren sich vom Alter, denn niemand, der alt ist, möchte alt sein.
Ich schon.
Wieso möchten Sie gerne alt sein?
Weil ich es großartig finde. Für mich war dieser Eintritt in mein Rentenalter sozusagen eine eigene Autonomieerklärung, Unabhängigkeitserklärung. Ich war von dem Tag an nicht mehr abhängig von irgendwelchen Menschen, die mir was zu sagen hatten, damit ich meine Kohle verdiene. Mhm. Wunderbar.
Wenn jetzt Jüngere häufiger als Ältere angeben, dass sie schon mal wegen ihres Alters diskriminiert worden sind, was die Zahlen ja hergeben, wie Sie sagen, Herr Kruse, ist das dann ein Anzeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft die Älteren über die Jüngeren herrschen und sie vielleicht auch unterbuttern?
Glaube ich nicht. Jedenfalls sind das Fragen, die stark auf die Berufswelt, wenn man so will, konzentrieren. Und da sind ja die Älteren normalerweise nicht mehr so dominant.
Darf ich dazu was einwerfen? Oder was
berichten? Herr Berner, ich wollte Sie sowieso fragen.
Also ich habe tatsächlich auch im Vorfeld überlegt, fühlte ich mich schon mal wegen meines Alters diskriminiert und mir ist tatsächlich nur eine Begebenheit oder eine Situation eingefallen, als ich mit 40 zu alt war, um mich für eine Förderung zu bewerben. Das ist ja manchmal so Nachwuchsförderungen und so, die kann man dann nur bis zu einem bestimmten Alter, in dem Fall war es bis 40, erhalten. Und da dachte ich, ja, irgendwie komisch, warum wird diese Grenze gezogen? Also das ist eigentlich die einzige Situation, die ich bislang hatte, wo ich so offensichtlich an eine Altersgrenze gestoßen bin oder wo es mir so bewusst wurde und wo, also ich durfte natürlich auch nicht, bevor ich 18 war, wählen und so, nur das hat mich nicht so gekümmert damals. Aber da in dieser Situation hat es mich geärgert und ich dachte, ja, ist so eine willkürlich gezogene Grenze eigentlich irgendwie sinnlos.
Dem kann ich eine eigene Erfahrung hinzufügen. 1991, da war ich 47 Jahre alt, war ich auf dem Jobcenter in Hannover. Zu alt, überqualifiziert und weiblich und nicht vermittelbar und sollte mir selber was suchen. Also das fängt bei Zeiten an, mit dieser Diskriminierung aufgrund der Lebensjahre. Und es setzt sich eigentlich bis ins hohe Alter fort. Und es sind immer unterschiedliche Anlässe und unterschiedliche Empfindlichkeiten, aber es passiert. Und gerade bei den richtig Alten, also über 65, ist das sehr subtil und äußerst wirksam.
Naja, ich kann ja auch konkrete Beispiele nennen, wo Menschen sich diskriminiert fühlen aufgrund des Alters, und zwar ältere Menschen diskriminiert fühlen, nicht? Das fängt an bei den Versicherungsprämien, die automatisch aufgrund des Lebensalters steigen, zum Beispiel beim Auto, auch wenn man 50 Jahre unfallfrei gefahren ist. Das ist vielen nicht einsichtig. Und wenn Sie mal versuchen, eine Auslandskrankenversicherung zu buchen und geben das Alter 64 ein, dann haben Sie einen Tagessatz von 1,50 Euro in etwa bei allen Versicherungen. Und wenn Sie 65 eingeben, liegen Sie bei 3,50 Euro, also mehrere 100% Steigerung. Das ist nicht nachvollziehbar. Und viele beschweren sich inzwischen bei uns, dass sie Schwierigkeit haben, einen Arzttermin zu buchen, weil sie entweder in der Telefonkette landen oder zu Fuß mit dem Rollator hingehen müssen. Das sind Dinge, wo Ältere sich diskriminiert fühlen. Und Altersgrenzen sind vielen Älteren auch nicht mehr einsichtig. Und jetzt nur ein letztes Beispiel, was ich schon ein bisschen exotisch finde. Das war eine Sendung vom MDR, mit der ich eingeladen war. Da ging es um die Frage, darf man vom Tierheim einer 65-jährigen Frau noch einen Hund vermitteln? Und das Tierheim hat das verweigert aufgrund des Lebensalters. Genau. Also die Alten erfahren durchaus im Alltag Diskriminierung.
Genau. Herr Berner, Sie sind ja der Jüngste in der Runde mit ein bisschen über 50, ne? Jeder Vierte in Deutschland ist allerdings 65 oder älter. Die Senioren von heute, die sind reicher, gesunder und vor allen Dingen zahlreicher als je zuvor und trotzdem diskriminiert und ohnmächtig.
Ja, was Sie gesagt haben, reicher, gesünder,
das sind Pauschalisierungen.
Das sind natürlich Mittelwerte, über die man da spricht. Oder Durchschnittswerte. Wir haben vor kurzem wir am Deutschen Zentrum für Altersfragen, ein Institut, an dem ich arbeite, waren wir beteiligt an der Erstellung eines Berichts, des 9. Altersberichts der Bundesregierung, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Und dieser Bericht als Ganzes macht sehr schön deutlich, wie unterschiedlich Lebenssituationen älterer Menschen sein können. Wie unterschiedlich alt ja auch ältere Leute sein können. Das muss man sich ja auch vor Augen halten. Wir sprechen ja über Menschen, wenn wir sagen, ältere Menschen, dann sprechen wir über Menschen, die sind um 60, dann sprechen wir aber auch um Menschen, die sind um 90 oder gegen 100. Also das ist ja eine irrsinnige Spanne oder über 100. Also da liegen ja Welten dazwischen in den Lebenssituationen. Und dann kommt noch dazu unterschiedliche finanzielle Situationen, unterschiedliche gesundheitliche Entwicklung, Bildungsstand, hat sehr viel Einfluss auf verschiedene andere Faktoren. Wo wohnt man in einer großen Stadt, im Zentrum oder am Rand oder wohnt man ganz ländlich? All das sind bedeutende Unterschiede, die Lebenssituation sehr stark prägen. Und da unterscheiden sich ältere Menschen sehr stark. Und wenn wir das immer reduzieren auf diese Durchschnittswerte, sind durchschnittlich reicher, sind durchschnittlich besser gebildet, sind durchschnittlich gesünder, dann blendet man wahnsinnig viel aus. Und davon müssen wir stärker wegkommen. Wir müssen uns stärker bewusst machen, wie unterschiedlich Lebenssituationen im Alter sind. Und dann spielt dieses Alt-Jung-Ding auch nicht mehr so eine starke Rolle. Und dann sieht man nämlich, es gibt jüngere Menschen und ältere Menschen, die sich sehr ähneln in ihrer Lebenssituation. Nur sind sie unterschiedlich alt und die ähneln sich stärker als zwei Personen sich ähneln können, die dasselbe Alter haben.
Also um das auf den Punkt zu bringen, die Zahl der gelebten Jahre hat nichts mit dem physischen und psychischen Zustand eines Menschen zu tun.
Absolut, ja.
Sie plädieren dafür, den Einzelfall zu betrachten. Da ist sicher nichts dran auszusetzen. Ich würde trotzdem gerne noch mal mit einer Zahl kommen. Rund ein Viertel der Menschen in Deutschland hat das Seniorenalter erreicht. 42% der Wahlberechtigten in Deutschland sind über 60. Im Jahr 2040 werden knapp 10% der Gesamtbevölkerung älter als 80 sein. Sind wir da auf dem Weg in eine Gerontokratie, in der die Alten alles bestimmen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also, oder eingeschränkt, ja, in gewisser Weise schon, wenn Sie sich zum Beispiel die Koalitionsverhandlungsgruppe angucken oder die neue Regierung, die sich da gerade bildet. Da sind sehr viele Männer über 60 Jahre alt. Also gehören eigentlich in unsere Zielgruppe, ohne dass sie das jemals eingestehen würden oder auch nur für dieses Thema ein Pünktchen übrig haben würden. Also wenn ich mir den Koalitionsvortrag angucke, ja, da kommen Renten vor, da kommt Pflege vor und das ist alles. Das ist aber nicht das, was Alter bestimmt. Also mit dieser Gerontokratie habe ich echt, das ist auch wieder so ein pauschalisierender Begriff, die Menschen sind unterschiedlich wie gesagt, und das hat nichts mit ihren gelebten Jahren zu tun. Ich bin 80, man kann da noch höchst aktiv sein und fit im Kopf sein. Also dieses Beispiel zum Beispiel, dass es diese gesetzliche Grenze gibt, dass ich mit 70 nicht mehr Schöffin sein darf. Das behauptet, dass quasi mit 70 mein Gehirn, meine Emotionalität, mein Erinnerungsvermögen und mein Wertungsvermögen stirbt. Hallo, das ist diskriminierend, das ist dringend überarbeitungsbedürftig. Und da gibt es ganz viele auch gesetzlich gesetzte Altersgrenzen, die genau zu solchen Diskriminierungstatbeständen führen, wenn man es auf die Person und deren persönliche Umstände und Lebensweisen zurückführen will.
Ich möchte einen anderen Aspekt noch ergänzen. Also die Frage Übermacht, Privilegien der Älteren. Die Zahl der Älteren natürlich bei den Wahlen ist gewachsen und die wächst auch dadurch, dass die Älteren immer auch treu zur Wahl gehen. Dadurch wird ja ihre Gruppe noch stärker. Aber neben der von Herrn Dr. Berner schon dargestellten Heterogenität des Alters und der unterschiedlichen Interessen, die Ältere haben, spielt noch etwas anderes eine Rolle. Viele ältere Menschen, insbesondere in meinem Alter, haben Kinder und Enkelkinder. Und sie glauben noch nicht im Ernst, dass sie bei Wahlen, bei politischen Entscheidungen nur daran denken, dass sie, wenn man so will, gut bei wegkommen. Sondern die machen sich schon Gedanken, wie wird das eigentlich mit ihren Kindern. Meine Eltern sind mit dem Bewusstsein, wenn man so will, umgegangen, haben es vermittelt, unsere Kinder werden es mal besser haben. Die heutige Generation der Eltern sieht das ganz anders. Also von daher zu unterstellen, dass, wenn man so will, die große Zahl der Älteren automatisch dazu führt, dass ältere Interessen nur berücksichtigt werden, ist was anderes. Die Frage ist eine ganz andere, nämlich die Frage, ist die Politik bereit, die Weichen zu stellen? Wir können das an der Rentenversicherung im Augenblick diskutieren, die notwendig sind für ein gutes Älterwerden der jetzigen Generation, die Renten zahlt. Das ist nicht ein Problem der Älteren, sondern es ist auch ein Problem der Politik, wenn man so will, der Bevölkerung zu vermitteln, welche Schwierigkeiten, Einschränkungen so auf uns zukommen und nicht diese Schwierigkeiten von Wahl zu Wahl auf die nächste Legislaturperiode zu stellen.
Herr Kruse, Sie sagen, man kann davon ausgehen, dass Ältere für ihre Kinder, für ihre Enkel vielleicht mitdenken. Trotzdem ist einem ja die eigene Haut in der Regel am nächsten. Das sieht man ja auch bei der Idee, die man schon sehr lange hat, dass zum Beispiel Männer für die Frauen mitdenken. Wir können sehen, was dabei bisher herausgekommen ist. Meinen Sie, das funktioniert so?
Natürlich funktioniert das so und das funktioniert aber nicht immer so. Wir müssen aufpassen, wenn jemand gut ausgestattet ist, auch finanziell ausgestattet ist, fällt es ihm natürlich leichter, auch darüber nachzudenken, wie die Schulen noch verbessert werden können. Wenn jemand aber als älterer Mensch zu den Armen in dieser Gesellschaft würde, dann ist das Verständnis wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Ich würde auch hier vor Pauschalisierung, wenn man so will, warnen. Ich kann nur folgendes Beispiel erwähnen. Bei dem vorletzten Bundestag war das Alter der Wählerinnen und Wähler so hoch wie noch nie. Und dieser Bundestag war gleichzeitig so jung wie noch nie. Ja, der Anteil der Jungen, der 30-plus-Generation, ist unheimlich gestiegen von einer Legislaturperiode zur anderen. Daraus kann man auch schließen, wenn man sich nicht nur einseitig auf die Fragen konzentriert, dass nicht automatisch die Alten zum Beispiel nur die Alten wählen.
Und aktuell ist er wieder gesunken, ne? Um das nur kurz einzuwerfen.
Ja,
ne?
Das hängt auch damit zusammen, dass der Bundestag kleiner geworden ist. Das muss man sehen.
Und der Vergleich Beziehung Männer-Frauen und Beziehung Alt und Jung hinkt auf allen vier Beinen. Weil die traditionsreichen Beziehungsgestaltungen zwischen Männern und Frauen sind einfach mal 6000 Jahre alt und geprägt. Während so alt, wie wir heute werden, sind wir einfach noch nie geworden. Das heißt, dort sind völlig andere Dinge und Mechanismen am Wirken, als das zwischen Männern und Frauen der Fall ist. Da gibt es wenig Traditionen im Umgang von alt und jung. Eher dieses, ja, für die wenigen, die noch vor 100 Jahren alt wurden, die Geschichten mit Altenteil und Teilung und Fürsorge der Alten für die Jungen, Arbeitsteilung in diesen Großfamilien, ist völlig anders als das, was zwischen Männern und Frauen sich so abspielt. Also auch da bitte ich vor unpassenden Vergleichen wirklich sich zu schützen.
Frau Schilling, Sie haben vorhin gesagt, es ist sehr subtil und äußerst wirksam, was man da an Altersdiskriminierung erfährt. Woran haben Sie genau gedacht?
Ja, ich denke zum Beispiel an dieses sehr gern genutzte Wort von der Alterslast in unserer Gesellschaft. Dieses Wort von der Alterslast bedeutet nichts Gutes. Also wir Alten sind sozusagen eine Last für die Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer. Aber gleichzeitig höre ich eben, gerade bei uns am Telefon, am Silbertelefon, von vielen älteren Menschen die den Spruch, ich möchte niemandem zur Last fallen. Also da gibt es eine Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Urteilen und dem, was alte Menschen für sich akzeptieren. Ob das nun gut ist oder schlecht. Weil ich finde, aus meiner Sicht, zur Last fallen ist etwas anderes als jemanden, der mir helfen will und könnte, um Hilfe zu bitten. Weil das ist eine Wechselbeziehung, die für beide Seiten Profit ist. Helfende und Geholfene. Wenn es freiwillig und auf einer guten Basis passiert. Und das wird mit diesem, ich möchte niemanden zur Last fallen, von vornherein ausgeschlossen. Und das macht viel mit der Hilflosigkeit der alten Menschen aus.
Ich finde, dass dieses sehr verbreitete Bild von Platz machen für die Jüngeren auch sowas ist, so eine kulturell verankerte Norm, ja, die irgendwie komisch ist. Allein diese Vorstellung, also wenn man es sich bildlich vorstellt, heißt das ja irgendwie, die Älteren gehen weg, irgendwie treten zurück, verschwinden irgendwie, damit Jüngere ja was sich entfalten können. Das ist irgendwie so eine komische Idee, als ob nicht genug Platz für alle wäre. Also wenn man sich das so mal so bildlich vorstellt vom inneren Auge, dann ist das eine ganz seltsame Sache. Aber das prägt ja ganz stark ganz viele Debatten oder die so das Verständnis vom Älterwerden oder was man von älteren Menschen erwartet oder was ältere Menschen, weil sie das verinnerlicht haben, weil wir alle damit sozialisiert sind, selber für sich auch sehen oder für sich auch sagen würden, ja, ich trete zurück in die zweite Reihe, ich mache Platz für Jüngere.
Gibt es vielleicht trotzdem Bereiche, wo das bedenkenswert wäre? Mir fällt jetzt ein, dass in Deutschland das Durchschnittsalter der Aufsichtsräte bei über 60 liegt. Da geht es wieder um, wer hat wie viel Einfluss.
Ja, das sind wieder Männer in der Regel. Ne? Sie wissen ja, dass bei den Aufsichtsräten immer noch nicht ein Drittel Frauen sind. Also
ja, da haben wir wieder eine Doppeldiskriminierung, genau, wenn man es genau nimmt. Aber trotzdem macht das halt nicht geringer, den anderen Aspekt, dass die Jungen da nicht zum Zuge kommen, oder?
Naja, ich denke, Erfahrung hat ja auch einen Wert. Also insofern möchte ich das auch nicht so pauschal diskutieren.
Ja, natürlich hat Erfahrung einen Wert. Nur wenn es halt sehr einseitig wird und man hat irgendwie nur Erfahrung und keine neuen Ideen oder frischen Ideen, unbelastet von unten,
vielleicht
muss es nicht
man
die Kombi
auch
sein?
Altersquoten einführen. Ich bin für Quotenregelung,
Ob wir Quotenregelung brauchen, weiß ich nicht. Aber ich bin fest überzeugt, dass wir generationsunterschiedliche Gruppen brauchen, in der Arbeitswelt natürlich auch in anderen. Also Diversität ist eine Frage nicht nur von Männern und Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne, sondern auch eine Frage von Altersgruppen.
Ja.
Nicht? Also ich bin dafür und das, ich glaube, das würde uns weiterhelfen. Ich möchte aber noch mal einen anderen Aspekt in diesem Zusammenhang nennen, und zwar, welche Erwartung hat eigentlich die Gesellschaft an die Alten? Das ist mir deshalb wichtig, weil ich glaube, die größte Diskriminierung älterer Menschen besteht darin, dass man von ihnen nichts mehr erwartet.
Ja.
Dass sie mehr oder weniger bedeutungslos werden.
Ja. Ist das so?
Ja. Das ist so, weil es für den Menschen nichts Wichtigeres gibt, als auch Bedeutung für andere zu haben. Und wenn Sie eine Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle sich mal anschauen, welche Erwartungen hat die Gesellschaft an alte Menschen, dann gibt es zwei Erwartungen. Bleib fit. Und die andere hängt damit zusammen, fallt uns nicht zur Last.
Genau.
Gebt euer Geld nicht nur für euch aus, sondern für die Allgemeinheit.
Dreht in die zweite Reihe. Also es hat auch so komische Widersprüche in sich.
Genau.
Das ist irgendwie ganz seltsam.
Und manchmal. Das ist das auch, was wir am Telefon immer wieder hören von alten Menschen, die sagen, ich werde nicht mehr gesehen, mich gibt es gar nicht mehr, ich kriege keine Unterstützung, ich bin hier völlig auf mich gestellt. Also dieses Phänomen, dass man in dem Moment, wo man aus dem Berufsleben ausscheidet, praktisch in die Unsichtbarkeit versinkt, weil man zahlt ja angeblich keine Steuern mehr. Umsatzsteuern sind natürlich völlig außen vor bei dieser Betrachtung. Und all diese Geschichten, die alten Menschen Bedeutungslosigkeit, aber Kosten zubilligt. Mhm. Das ist diskriminierend, ja.
Ist das auf der anderen Seite nicht bei Kindern ähnlich? Da heißt es auch irgendwie, bleibt gesund, dass ihr bloß in die Kita könnt und fallt uns nicht zur Last. Auch die zahlen keine Steuern. Ist das so ein bisschen der Gegenpol?
Ich glaube, Kinder und Alter haben etwas gemeinsam, dass sie beide zu kurz gekommen sind. Das können wir zum Beispiel bei Corona, in der Corona-Zeit erleben. Nicht? Die Schulen wurden geschlossen. Wir wissen heute, dass das ein großer Fehler war und dass die Kinder da noch lange dran zu tun haben. Und in den Alten, da kam in die Kontaktsperre. Die ging so weit, dass sie selbst allein gestorben sind, weil niemand sie zu besuchen konnte. Da hat man gesehen, wie dieser Konflikt Corona ganz besonders am Ende des Lebens und am Anfang des Lebens eine Belastung war.
Genau, also irgendwie definiert unsere Gesellschaft zwei Randgruppen der Nicht-Erwerbstätigen.
Herr Berner, haben Sie den Eindruck, es ist typisch deutsch, ältere, verletzlichere Menschen, die nicht mehr so auf Zack sind, herablassend zu behandeln, statt mit Ehrerbietung?
Ach, ich glaube nicht, dass Deutschland sich in der Hinsicht besonders hervortut.
Vielleicht kann ich dort was einwerfen. Ich war im vergangenen Jahr bei der UN, bei dieser 14. Arbeitsgruppe für die Schaffung einer Altenrechtskonvention. Und dort waren Menschenrechtler und NGOs aus allen Ländern dieser Welt vertreten. Und es wurde sehr klar, dass Ageismus, Altersdiskriminierung, ein weltweites Problem ist.
Was ich glaube, ist, dass in den USA, da gehe ich davon aus, dass es ein größeres Bewusstsein und eine größere Sensibilität für Ageismus gibt, aber vielleicht, weil es generell eine größere Sensibilität für alle möglichen Formen der Diskriminierung gibt, anderswo als in Deutschland. In Deutschland gibt es eben, allein das Wort Ageismus, wir selbst verwenden es, Frau Schilling und Herr Kruse, erst seit ein, zwei Jahren. Vorher hat man Altersdiskriminierung gesagt, Ageismus ist so ein bisschen breiter angelegt, umfasst noch ein bisschen mehr. Und die Debatte wird ein bisschen stärker derzeit, sehe ich. Man schaut ein bisschen genauer drauf. Was ist das alles? Was sind das für Situationen? Woher kommt das? Wie wirkt sich das aus? Aber das ist alles noch sehr randständig, auch im Vergleich zu anderen Diskriminierungsformen wie Diskriminierung wegen Geschlechts, also Sexismus oder Rassismus, wegen ethnischer Herkunft oder Hautfarbe, oder dass man bei anderen Diskriminierungsformen sozusagen in der Diskussion weiter und in der Sensibilität dafür. Oft ist Ageismus, wird als solches gar nicht erkannt. Gerade im Alltag.
Vielleicht darf ich das noch mal ganz kurz erklären. Also warum Ageismus der weiterfassende Begriff ist. Diskriminierung ist das, was man einem Menschen antut aufgrund seines Alters. Also das kommt aus der Gesellschaft oder aus der Umgebung dieses alten Menschen. Aber Ageismus umfasst dann eben auch noch die Selbstverbote, die sich jemand aufgrund seines Alters auferlegt.
Ja, das ist so wie diese Sätze, die ich auch von meiner Oma gehört habe, zum Beispiel, das lohnt sich jetzt für mich nicht mehr. Das kaufe ich mir nicht mehr. So diese Sachen, wo ich heute denke, warum? Warum nicht? Das wäre cool gewesen.
Oder das kann ich nicht mehr tragen. Ne?
Genau.
Ich möchte auf eine ganz andere Form von Altersdiskriminierung mal zu sprechen kommen, die bedeutungsvoller wird in den nächsten Jahren, nämlich eine strukturelle Altersdiskriminierung, die sich zum Beispiel jetzt in der Transformation unserer Gesellschaft, die durch Beschleunigung, Veränderungsprozesse, wenn man so will, bestimmt ist, als Nebeneffekt, wenn Sie so wollen, eine Rolle spielt, und am Beispiel der Digitalisierung. Deutschland ist, was die Digitalisierung betrifft, auf Platz 21 in Europa. Deutschland muss unbedingt aufholen, und wir machen das auch mit einer etwas stärkeren, größeren Aktivität, bedenken aber überhaupt nicht die Auswirkungen, die diese Digitalisierung zum Beispiel für Menschen hat, die diese Technik nicht nutzen können oder auch nicht nutzen wollen, vielleicht auch das Geld nicht haben, auch die Bildung nicht vorhanden ist, um sich damit auseinanderzusetzen. Gucken Sie sich das Beispiel Bahn an. Da kriegen Sie heute nur noch eine Bahncard digital. Und wenn Sie ein Sparpreisticket buchen wollen, müssen Sie ein Account bei der Bahn haben. Am Schalter kriegen Sie das nicht mehr. Die Banken, die Sparkassen, auch die Behörden haben ihre ganzen Serviceangebote, wenn man so digitalisiert, das bedeutet, die werden ausgeschlossen. Also diese strukturellen Veränderungen, die sich auf Schwächere, nicht nur Ältere, aber eben auch auf ältere Auswirkungen, die sind im Augenblick unheimlich bedeutungsvoll. Und das Schlimme an diesen strukturellen Diskriminierung ist, sie werden als Diskriminierung gar nicht wahrgenommen. Du bist ja selbst schuld, wenn du es nicht kannst.
Das ist, was man mittelbare Diskriminierung nennt, wo eigentlich eine Regelung für alle gleich ist, aber bestimmte Gruppen aus systematischen Gründen dann nachteilig betroffen sind.
Und da leistet Statistik ungewollt sicherlich, aber dennoch sehr wirkungsvoll Vorschub für solche Tendenzen, weil zum Beispiel die D21-Studie zur Digitalisierung in Deutschland benennt 15% der Bevölkerung, also der untersuchten Bevölkerung, als Vermeiderinnen und Aussetzerinnen. Das heißt, das sind Leute, die selber schuld sind, wenn sie nicht online gehen können. Aber in diesen Studien werden nicht erfasst die Menschen, die man gemeinhin in Studien nicht antrifft, nicht erreicht, weil sie zu alt sind, um auf Befragungen zu antworten, weil sie keine Telefoninterviews annehmen, warum auch immer. Jedenfalls diese Prozente von Bevölkerung, die es nicht können, sind in diesen Studien nicht drin. Aber diese D21-Studie ist eine Grundlage für Regierungshandeln im Zuge der Digitalisierung. Und das ist recht fatal.
Abstellgleis oder Endspurt, wie viel Macht haben Senioren? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Frank Berner vom Deutschen Zentrum für Altersfragen, Jens-Peter Kruse von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation und Elke Schilling vom Verein Silbernetz. Wir haben gesagt, es gibt viele verschiedene Bereiche der Diskriminierung, des Ageismus wegen des Alters. Wir haben zuletzt geredet von Digitalisierung. Lassen Sie uns mal über Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Brauchen wir ein Recht auf analog?
Ich denke ja. Also ich bin da wirklich Fan von Heribert Prantl, der das schon vor anderthalb Jahren lauthals verkündet hat. Es müsste eigentlich ein Grundrecht auf analoge Daseinsvorsorge geben.
Da bin ich leicht anderer Meinung. Ich kenne die Position von Elke Schilling und von Jens-Peter Kruse und der Baxo. Und würde sagen, ein Recht auf analoge Zugänge oder weiter auf analog angebotene Dienstleistungen und Formulare und das sollte eine Übergangslösung weiter sein, aber eigentlich muss das Ziel sein, alle Leute in die Lage zu versetzen, auch digital an den entsprechenden Angeboten oder an dem entsprechenden Verwaltungshandeln teilzuhaben.
Ich finde das ein liebenswertes Ziel. Ich hege nur heftige Zweifel daran, dass dieses Ziel wirklich erreichbar ist. Also ich bin selber IT-Frau, ich habe 22 Jahre meines Lebens mit IT verbracht. Und wenn ich mir diesen rasenden Wandel auch in der Nutzung von Geräten, von Technik, aber eben auch von Anwendungen anschaue, ich weiß nicht, ob ich das mit 90 noch schaffen werde, dort Schritt zu halten mit meiner Geschichte. Und andere haben diese Geschichte nicht.
Ich würde auch nicht gern nicht von Übergangszeit reden, sondern solange eine sehr große Gruppe, und wir reden über mehrere Millionen Menschen, wenn man so will, mit der digitalen Technik nicht erreicht wird, muss es analog für die Daseinsvorsorge, für die Grundversorgung auch Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen. Ob das mal irgendwann vorbei ist, weiß ich nicht. Darüber will ich auch gar nicht spekulieren. Aber solange solche großen Gruppen, wenn man sie ausgeschlossen sind, solange sollten wir das nicht machen. Weil im Grunde, was wir im Augenblick erleben, ist für viele die Exklusion. Nicht die Inklusion. Wir machen uns Gedanken zu Recht über das Absenken der Bürgersteige, weil Menschen mit Rollator oder auch Menschen im Rollstuhl dann die Straßen besser überqueren können. Aber wir machen uns keine Gedanken über, wenn man so eine Exklusion, die massenweise erfolgt. Diese Zahlen, die Frau Schilling eben genannt sind ja insofern geschönte Zahlen, weil da sind zum Beispiel alle Handybenutzer drin. Ja, die können WhatsApp-Gruppe bedienen, aber die haben keinen Account bei der Bahn, um eine Bahnkarte zu lösen. Das sind ja noch wesentlich weniger als die Zahlen, die da genannt werden, sodass wir davon ausgehen müssen, dass zwischen 10 und 15 Millionen Menschen in Deutschland digital abgehängt sind.
Und Sie wollten gerne was zur Lösung hören. Wir beim Silbernetz haben hier mindestens für Berlin eine Lösung gefunden. Es gibt sozusagen durch drei verschiedene Organisationen angeboten, eine Lösung für ältere Menschen oder für nicht digital unterwegs befindliche Menschen. Das ist einmal in den Bibliotheken Berlins gibt es eine Ecke, wo die Digitallotsen Menschen, die nicht internetfähig sind, die Geräte haben oder auch nicht, die Möglichkeiten erläutern und sie darin schulen, wie sie das nutzen können. Es gibt seitens der AWO das Seniorennetz, wo man nachschlagen kann als älterer Mensch, was gibt es an Angebote hier in Berlin. Und es gibt von Seiten Silbernetzes das Infotelefon, wo die, die überhaupt keinen Zugang haben zum Internet, anrufen können, um die Informationen zu kriegen, die sie brauchen. Also wie kriege ich meinen Arzttermin, was kann ich machen, um meinen Keller ausräumen zu lassen. Und diese ganzen Geschichten, die man normalerweise im Internet, wenn man das kann, im Internet googeln kann, um die Hilfe zu kriegen, die man braucht, die kriegt man, wenn man das nicht kann, bei uns.
Das ist großartig. Das ist genau, was ich meine. Was wir brauchen, ist ein Recht auf den Zugang zu all diesen Angeboten und Dienstleistungen. Und die es selber über digitale Geräte nicht können, brauchen solche diese Art, genau wie genau. Silbernetz, das heißt, diese Art von Unterstützung. Und das muss aber eben flächendeckend und für alle gut erreichbar, niedrigschwellig erreichbar gewährleistet sein. Genau. Also da haben wir hier in Berlin Glück, dass es Silbernetz gibt.
Das würde ich völlig unterstreichen. Deshalb hat ja die BAGSO den Digitalpakt Alter ins Leben gerufen. Wir haben im Augenblick 300 Stationen bundesweit, wo man vor Ort diese Hilfe bekommt. Wir brauchen aber 3000. Die Kommunen sind hier viel stärker auch in die Pflicht zu nehmen, beziehungsweise auch instand zu setzen, dass sie dieser Aufgabe nachkommen können. Deshalb hat die BAGSO auch eine Doppelstrategie. Wir sagen auf der einen Seite, es gibt ein Recht auf ein analoges Leben und wir sagen gleichzeitig, wir müssen die Zugänge älterer Menschen zu dieser Technologie müssen wir erleichtern. Wir müssen ihnen Möglichkeit geben, dass sie bedarfsgerecht, niederschwellig, kostenlos, wenn man so will, lernen können, wie man diese Technik nutzt und wie man auch durch diese Technik, wenn man so will, seine Kommunikationsmöglichkeiten verbessert.
Und sie müssen ihren Fähigkeiten entsprechend die Zugänge gewährt bekommen. Mhm.
Wir wollen über Lösungsvorschläge reden. Wie kriegen wir den demografischen Wandel gestemmt, wenn wir mal in den Bereich Arbeitswelt, Fachkräftemangel schauen? Bis zum Jahr 2036 gehen circa 20 Millionen Babyboomer in Rente. Dabei fehlen ja jetzt schon Arbeitskräfte. Können wir es uns leisten, Ältere auszusortieren? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie auf dem Arbeitsmarkt vielleicht länger zu halten?
Na, da gibt's ja jetzt schon gesetzlich ein paar Ansätze, dass man als Rentner, der möglicherweise im Vorruhestand ist, dennoch arbeiten kann, ohne dabei Einbußen zu erleiden. Also da sind Dinge unterwegs und da kann viel, sehr viel mehr geschehen, dass die Menschen, die das wollen und auch können, das eine oder andere an Arbeit weiterhin behalten können oder für sich neu aufbauen können. Da wäre noch viel zu tun, aber es ist möglich. Also und diese Altersgrenzen, wie gesagt, für die Chefinnen zum Beispiel, sowas sollte bitteschön endlich überprüft und verändert werden.
Das wäre auch mein Plädoyer. Ja. Auch kann ich wiederum verweisen auf den 9. Altersbericht der Bundesregierung, in dem gefordert wird, Alter als ein Merkmal im Grundgesetz auch aufzunehmen, wegen dessen niemand diskriminiert werden darf. Da ist das Alter bislang nicht bei. Und wenn das stattfinden würde, dann wäre die Notwendigkeit da, Altersgrenzen noch mal viel stärker sich anzuschauen und sich zu fragen, sind die denn wirklich sinnvoll? Die müssten dann wirklich auf den Prüfstand. Ich will gar nicht sagen, jede Altersgrenze wir müssen alle Altersgrenzen loswerden, das ist gleich der Punkt. Aber man muss wirklich noch mal genau schauen, wo ist welche Altersgrenze denn tatsächlich sinnvoll und wie kann man Altersgrenzen weicher ausgestalten? Im Bereich der Arbeits- oder was den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand oder in die Nichterwerbstätigkeit, in den Rentenbezug angeht, sehen wir schon viele Entwicklungen, was Elke Schilling gerade schon meinte. Da gibt es schon sehr viele Ansätze, auch Erwerbstätigkeit parallel zum Rentenbezug zu ermöglichen. Und das wird jetzt nochmal weiter ausgebaut mit dem Koalitionsvertrag und der neuen Regierung hat sich vorgenommen, das noch weiter auszubauen. Trotzdem gibt es immer noch in vielen Arbeitsverträgen die Altersgrenze mit Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Endet dieser Vertrag? Hier muss man nochmal genauer schauen, ist das wirklich weiterhin sinnvoll und kann man nicht längeres Arbeiten noch einfacher ermöglichen?
Naja, und eine Lösungsmöglichkeit ist natürlich auch, das, was Ageismus bewirkt in dieser Gesellschaft, kritisch zu hinterfragen. Das heißt, so diese Automatismen, du bist zu alt für etwas, weil du hast ein bestimmtes Alter erreicht. Ja, diese Automatismen müssen weg, die müssen kritisch überprüft werden, damit auch letzten Endes alte Menschen sich die Erlaubnis geben können, das zu tun, wozu sie fähig sind.
Wie kriegt man sowas aus den Köpfen raus? Wir haben ja vorhin schon gesagt, vieles passiert unbewusst.
Na, wir diskutieren jetzt gerade lebhaft drüber. Das ist ein Anfang.
Das sind dicke Bretter. Das braucht Zeit, das braucht immer wieder Vorstöße, gesetzliche Veränderungen, aber auch den politischen Willen.
Naja, das ist natürlich eine kulturelle Veränderung. Also insofern ist sie auch nicht einfach politisch zu steuern. Aber ich glaube.
Nicht politisch zu steuern, aber zu unterstützen.
Die Rahmenbedingungen, politisch die Rahmenbedingungen zu setzen, das ist völlig richtig. Ich vermute mal, dass die Verhältnisse dazu führen würden, dass sich viel verändert. Und zum Beispiel in der Arbeitswelt bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ältere Menschen in Zukunft auch länger arbeiten, weil es auch anders gar nicht geht. Mhm. Sie werden auch anders wertgeschätzt in der Arbeit. Sie werden auch zum Beispiel mit 60 noch eine Fortbildung kriegen, die sie heute gar nicht mehr kriegen, weil man sagt, du bist ja so und so bald weg. Das heißt, also da wird sich viel verändern. Was ich aber für genauso wesentlich halte, ist die Frage der Stärkung der Zivilgesellschaft. In der Zivilgesellschaft spielen die Älteren heute schon eine große Rolle. Also gucken Sie mal auf die Tafeln, gehen Sie mal in Kirchengemeinden, wer da die Arbeit macht. Gucken Sie mal in die Flüchtlingsarbeit, gucken Sie mal in die Vereinsarbeit, wer da im Grunde genommen im Hintergrund den Verein steuert.
Genau.
Das sind schon sehr viel Ältere. Da wird es wichtig sein, diesen Älteren zu signalisieren, wir brauchen euch.
Ja. Ja? Und ihnen ihren Einsatz aber auch zu ermöglichen und zu erleichtern. Wie gesagt, abhängig von ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, da ist noch so viel Luft nach oben.
Ja. Um da nochmal den Arbeitsmarkt ranzuziehen, das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat ausgerechnet, das würden die Boomer in den ersten Jahren ihres Ruhestands zwischen 2,5 und 4 Wochenstunden arbeiten, ließe sich die Arbeitskräftelücke, die durch sie entsteht, komplett schließen. Sind die denn dazu bereit?
Das müssen Sie die Boomer fragen.
Ja, also stimmt, wir haben keine dabei. Ne? Dann müsste ich Herrn Werner fragen, der vielleicht so die Übersicht.
Man weiß ja aus den Surveys, dass, also aus verschiedenen Studien, die bestätigen das Bild immer wieder, die Entwicklung immer wieder, dass immer mehr Leute das wollen. Also wir sprechen über einen Prozentsatz von 11% der über 65-Jährigen oder von den Personen in Rentenbezug, die parallel zum Rentenbezug eben Erwerbseinkommen haben, also die weiter arbeiten, nicht ehrenamtlich, sondern eben vergütet. Gegen Entgelt, ja. Genau. Und da gibt es verschiedene Motive, das zu tun, aber die meisten auch von denen, die es tun, tun es, weil es ihnen Spaß macht, weil sie weiter eingebunden werden sollen, weil sie irgendwas machen
Weil es
wollen,
sinnvoll
was
ist.
Was sie können, ja. Eben auch. Mhm. Es gibt auch welche, die es aus finanzieller Not müssen, ganz klar. Aber es gibt auch viele, die es freiwillig und gerne tun.
Also zum Beispiel,
Und man sieht einfach, es gibt immer mehr, die es tun wollen oder müssen, aus unterschiedlichen Gründen heraus. Und deshalb führt gar kein Weg dran vorbei, das auch immer besser zu ermöglichen.
Also zum Beispiel bei unserem Silbertelefon sitzen 6 RentnerInnen, die sehr kompetent genau das machen, was eben dieses Silbertelefon zu leisten hat, nämlich die Auskünfte zu geben für ältere Menschen, die nicht internetfähig sind. Und das für uns zu organisieren und das abzurechnen, das sind Papierberge. Und ich finde, da muss Ehrenamt beziehungsweise die Organisation von Vereinen, die solche Dinge auf die Beine stellen, unglaublich erleichtert werden, damit es möglich ist. Weil also für 6 Minijobber die Abrechnung zu machen für eine öffentliche Förderung.
Das sind Minijobs.
Oh, ja.
Das ist kein ehrenamtliches Engagement.
Das sind Minijobs. Aber am Infotelefon.
Ja, das sind genau solche.
Genau, das sind die.
Also, ja, genau. Weil die Zeit vorangeschritten ist, möchte ich noch ein ganz anderes Thema ansprechen, was mir viel wichtiger ist. Nämlich der Generationendialog. Wir stehen im Augenblick gerade bei der Rentendebatte in einer Diskussion, wenn man so will, die Alten beuten die Jungen aus, die Alten leben auf Kosten der Jungen, was ich so nicht nachvollziehen kann, könnte ich auch noch mehr zu sagen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Generationen gemeinsam überlegen, wie können wir die Gesellschaft von morgen gestalten? Wie können wir zum Beispiel die Frage der sozialen Sicherungssysteme so ausbauen, dass auch die künftige Generation noch gesichert ist, dass auch die künftige Generation eine auskömmliche Rente bekommt? Für mich ist das ein Skandal, ja, dass ich eine Rente bekomme, die andere bezahlen müssen, aber selbst nicht wissen, ob sie selbst eine Rente bekommen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Diskussion, sagen wir mal, von Generationenkonflikt. Der Spiegel hat ja vor über 30 Jahren schon vom Generationenkrieg gesprochen, dass wir dadurch die Diskussion zwischen den Generationen nicht erschweren. Wir müssen Orte schaffen, wo Generationen miteinander im Dialog sind, wo sie auch miteinander streiten um das, was in Zukunft notwendig ist, sodass der Eindruck auch bei der jüngeren Generation steht, dass sie nicht auf Kosten der älteren Generation Leistungen zu tragen haben, die sie selbst nie zu erwarten haben. Das halte ich für einen gesellschaftlichen Skandal.
Das, dem stimme ich absolut zu. Ich halte aber auch für einen Skandal, wie diese ganze Diskussion überhaupt geführt wird in Medien und letzten Endes von Versicherungen und anderen, von der Politik auch. Weil Fakt ist, dass in diesen letzten 30 Jahren tatsächlich die Babyboomer die Werte für unseren Wohlstand geschaffen haben. Aber das, was sie dort an Mehrwert erwirtschaftet haben, ist nicht ihrer Rente oder auch nicht in den Generationen danach oder davor zugute gekommen, sondern das ist in diese gesellschaftliche Spaltung von Arm und Reich reingeflossen. Das heißt, wir haben in den letzten 30 Jahren weitaus mehr Reichtum und mehr, weitaus mehr Armut, als das vor 30 Jahren noch war. Das heißt, was diese Menschen erwirtschaftet haben, ist ganz woanders hingeflossen, ist nicht dahin gekommen, wo es eigentlich hingehört, in gesellschaftliche Gemeinwesenstrukturen.
Hm. Also, ich würde gerne dann noch diese Kerbe noch mal tiefer hauen, die Frau Schilling schon vorgeschlagen hat. Ich frage mich immer, wenn es um Generationen Verhältnis, sagen wir mal, Kampf, man kann es als Kampf, als Konflikt bezeichnen oder als das Miteinander der Generation. Aber ich frage mich dabei immer, egal mit welcher positiven oder negativen Konnotation das thematisiert, frage ich mich, wie viel hat es wirklich mit Alt und Jung zu tun?
Ja, und das ist eine Verteilungsgeschichte.
Genau, das ist, es gibt junge Leute, Herr Kruse, ganz ehrlich, viele junge Leute, die müssen sich um ihre Altersvorsorge keine Sorgen machen. Ja, denn die werden viel verdienen im Erwerbsleben, die werden auskömmlich im
wenn Sie mehr,
wir sprechen das aus wissen dem wir Herzen. Alle. Das wissen wir alle.
Nein,
und wir sprechen gleichzeitig über eine ansteigende Gruppe, die armutsgefährdet ist, in allen Altersgruppen.
Ja.
Das ist der eigentliche Punkt. Und ich finde von diesen Generationen-Dings, ich versuche im Moment immer so ein bisschen mich zu fragen, oder ich frage mich dann immer, wie viel hat das wirklich mit Alt und Jung zu tun?
Nichts.
Und viel mehr hat das nämlich, glaube ich, eigentlich mit, platt gesagt, Arm und Reich zu tun.
Mit Verteilungsfragen,
Ja, das sehe ich genauso. Trotzdem bleibt ja diese Debatte, die öffentlich geführt wird, die medial geführt wird, bleibt ja nicht ohne Auswirkung auch auf die junge Generation. Das muss man ja sehen. Ich sehe das genauso. Ich habe zum Beispiel, ich kann zum Beispiel mit dem Begriff Generationengerechtigkeit nichts anfangen.
Das ist ein politischer Kampfbegriff.
Er ist entstanden in der deutschen Politik um 2000, als die Riester-Rente zum ersten Mal unter Riester die Rente gekürzt wurde. Und man hat den Begriff Generationengerechtigkeit eingeführt, um den Begriff soziale Gerechtigkeit, wenn man so will, nach hinten zu stellen.
Genau.
Das ist genau das Problem.
Ablenkungsstrategien.
Der Konflikt unserer Gesellschaft ist nach wie vor ein sozialer Konflikt.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz angesichts der Zeit ganz kurz einen Punkt machen und die Frage noch mal stellen, wie könnte eine Lösung aussehen? Es ist ja so, selbst wenn wir sagen, es ist gar kein Problem der Älteren, muss man sagen, die derzeitige Politik ist eine Klientelpolitik, die ältere Menschen begünstigt. Wichtige Reformen, Rente, Pflege, Klimapolitik, das wird alles immer
beim
wieder
Stichwort Pflege.
Wird aufgeschoben. Ja.
Beim Stichwort Pflege hat es mit Privilegium nichts zu tun. Eine Katastrophe ist das.
Pflegeversicherung, aber es wird die Jüngeren noch schlimmer treffen unter Umständen. Aber da können wir jetzt auch drüber streiten. Die Frage ist, wie lässt sich das ändern? Was lässt sich dem Gewicht der Älteren, das sie einfach als ältere Wähler schon haben, entgegensetzen? Brauchen wir einen Minderheitenschutz für Jüngere?
Nein, wir brauchen eine Politik, die sich den Fragen und den Problemen der Zukunft wirklich stellt.
Genau.
Ja, und zwar und dann den Dialog, einen gesellschaftlichen Dialog, an den alle beteiligt sind.
Das heißt konkret?
Das heißt konkret, dass wir die viel gesagte Diversität in unserer Gesellschaft eben in diesen Dialog auch einbringen müssen. Das heißt konkret, dass die Jüngeren über die Rente mit den Alten diskutieren. Diesen Dialog brauchen wir. Ich glaube, wir müssen die Engführung in der Diskussion über die sozialen Sicherungssysteme uns genauer anschauen. Habeck hatte nicht Unrecht, als er sagte, es geht nicht nur um Arbeitseinkommen, sondern es geht um Einkommen, wenn es um die Finanzierung der sozialen Systeme geht.
Genau.
Und wenn wir das zum Beispiel diskutieren, nehmen wir viel aus diesem vermeintlichen Generationenkonflikt viel Sprengstoff raus.
Also wir müssen eine offene Diskussion über Verteilungsfragen führen. Weil es kann nicht sein, dass die Reichen dieser Gesellschaft keine Verantwortung für diese Gesellschaft übernehmen, sondern permanent immer noch mehr Reichtum kriegen, indem sie immer noch weitere Steuererleichterungen bekommen. Das kann überhaupt, wo soll das hinführen? Ich habe Angst vor den politischen Entwicklungen der nächsten Jahre.
Obwohl Sie sie nicht in dem Maße treffen wie vielleicht Kinder und Jugendliche. Und da nochmal einen Satz dazu, müssen wir das Wahlalter senken, um sozusagen zumindest was die Demokratie angeht, was die Zukunft angeht, wer die Politik bestimmt, müssen wir da den Jüngeren auf die Art und Weise mehr Mitspracherecht geben?
Das kann eine gute Idee sein und es ist nicht die absolute Lösung, weil wir müssen wirklich über die Generation hinweg diese Lösung über die Verteilungsfrage führen. Da müssen die Jungen genauso mit diskutieren wie die Alten.
Herr Berner, das letzte Wort für Sie. Was bedeutet in Ihren Augen Generationengerechtigkeit in maximal 3 Sätzen?
Wir müssen weniger über Generationen nachdenken als über sozialen Ausgleich, unabhängig vom Alter oder von Lebensphasen. Das ist mein Plädoyer zu dieser Generationenfrage.
Abstellgleis oder Endspurt. Wie viel Macht haben Senioren? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Soziologen Dr. Frank Berner vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. Mit Jens-Peter Kruse, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO. Und mit Elke Schilling, der Gründerin und Vorsitzenden des Vereins Silbernetz. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.